Mein Name ist Felix Winter. Ich bin 43 Jahre alt, wohne jetzt seit ungefähr 20 Jahren in Rostock, davon auch 20 Jahre in der KTV. Ich habe mal in Rostock Wirtschaftsmathematik studiert und dann später in der Informatik promoviert, habe dann auch ein paar Jahre als Softwareentwickler in Rostock gearbeitet, arbeite jetzt für die Grüne Landtagsfraktion als Referent für Finanzen, Haushalt und Digitalisierung und mache in meiner Freizeit in Rostock Kommunalpolitik, bin hier Mitglied der Bürgerschaft und auch im Ortsparat KTV. Ansonsten, wenn ich Zeit habe, gehe ich gerne mal segeln, habe eine Tochter und ja, fahre gerne Fahrrad.
Naja, du bist hier für Rostock auf Listenplatz 2 der Grünen. Wir hatten gerade drüber gesprochen, aber du bist trotzdem irgendwie die Nummer 1. Kannst du das mal ein bisschen näher erläutern?
Also wir haben als Grüne ja eine Landesliste zur Bundestagswahl, die gilt für das ganze Land Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin dort auf Platz 2, das ist richtig. Bei uns Grünen, wir haben immer quotierte Listen, das heißt alle ungeraden Listenplätze, also 1, 3, 5, 7 und so, gehen an Frauen, weil wir wollen, dass Frauen mindestens 50% der Macht bekommen. Ich bin jetzt auf Platz 2, das ist also der erste Platz, der für einen Mann zugänglich ist. Außerdem, und das ist, glaube ich, für Rostock die Besonderheit, bin ich hier unser Direktkandidat für den Wahlkreis 14. Das ist ganz Rostock und auch noch ein Teil vom Landkreis Rostock.
Ja, du möchtest sehr gerne in den Bundestag. Wie willst du dich denn dort auch für Rostock einbringen? Das heißt, welche Möglichkeiten hast du auch von dort aus dem Bundestag heraus, Politik für Rostock zu machen?
Die Entscheidungen im Bundestag, die treffen ja selten einzelne Regionen oder einzelne Städte genau, sondern die Entscheidungen im Bundestag gelten ja meist immer für ganz Deutschland. Trotzdem glaube ich, dass gerade auf Bundesebene viele Entscheidungen getroffen werden, die insbesondere für Rostock speziell eine Rolle spielen. Ein Beispiel dafür ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben in Rostock, aber auch in ganz Mecklenburg-Vorpommern eine Wirtschaft, die in den letzten Jahren sich sehr stark auf den Bereich erneuerbare Energien konzentriert hat. Wenn man sieht, wir haben in Rostock, kriegen wahrscheinlich den Bau der Konverterplattformen, wo wirklich Milliardeninvestitionen getätigt werden, hier im Rostocker Hafen. Wir haben verschiedene Firmen mit EEW oder mit Nordex, aber auch viele kleine Ingenieursbüros, die im Bereich erneuerbare Energien unterwegs sind. Das ist also ein Beispiel, wo wir sagen können, oder wo ich sage, wenn Deutschland den eingeschlagenen Weg zum Ausbau der erneuerbaren Energien vorangeht, dann hat das ganz konkret für Rostock Vorteile.
Ja, mit welchen Themen willst du dich persönlich im Bundestag einbringen? Also was sind deine Themen?
Also das Thema, was ich gerade schon genannt habe, das ist mir wirklich wichtig. Ich glaube, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien, also das ist mir ein Herzensanliegen, nicht nur, weil es Arbeitsplätze bringt in Rostock und in Mecklenburg-Vorpommern, sondern vor allem, weil wir, glaube ich, international merken, dass wir mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien eine Möglichkeit haben, unabhängig zu werden. Und zwar nicht als Deutschland, da geht es nicht irgendwie um Autarkie eines Landes, sondern als Europa. Ich glaube, dass wir als Europa uns unabhängig machen können, zum einen vom russischen Erdgas, aber genauso auch von den Importen von Gas zum Beispiel aus den USA, wo ja Donald Trump ganz klar ein Interesse hat, in Zukunft mehr zu verkaufen. Ich glaube, wir müssen als Europäer unabhängig werden. Und das schaffen wir mit dem Ausbau Erneuerbaren. Das ist sozusagen mein eines Ziel. Ich habe noch andere Interessen, insbesondere im Bereich Digitalisierung, wo ich glaube, dass auch auf Bundesebene viel passieren kann. Aber der Teil Wirtschaft ist wirklich das, wo ich glaube, das ist in den nächsten Jahren am wichtigsten.
Du hast gerade vom Ausbau der erneuerbaren Energien gesprochen. Jetzt wurde aber des Öfteren auch in den Medien das Schreckensbild einer Dunkelflaute gemalt. Das heißt, es weht kein Wind, es scheint keine Sonne, dann müssen wir irgendwann den Strom abschalten. Was hältst du von solchen Aussagen?
Also, dass dieses Schreckensgespenst der Dunkelflaute an die Wand gemalt wurde, das hat ja so ein bisschen damit zu tun, dass wir in den letzten Monaten zweimal einzelne Stunden hatten, wo wir relativ hohe Strompreise hatten an der Börse. Also das hat für die Verbraucherinnen und Verbraucher überhaupt keinen Unterschied gemacht. Und natürlich, man muss nicht nur sozusagen die erneuerbare Produktion ausbauen, sondern insbesondere auch die Leitungen und die Speicher. Und beides passiert aber auch. Also diesen Dreischritt, Ausbau der Erneuerbaren, Ausbau der Speichertechnologien und Ausbau der Netze, das alles passiert. Ich glaube nicht, dass wir tatsächlich Gefahr laufen, irgendwann in Richtung Dunkelflaute zu gehen. Ja, wir brauchen auch Kraftwerke, die einspringen, wenn tatsächlich mal keine Sonne scheint und kein Wind weht. Aber da brauchen wir keine Atomkraftwerke zum Beispiel oder andere Grundlastkraftwerke, sondern wir brauchen Kraftwerke, die schnell hoch und runter fahrbar sind. Und natürlich müssen die mitgeplant und auch mitgebaut werden.
Ja, du hast gerade Speicherwerke erwähnt, die dann die erneuerbare Energie speichern. Wenn jetzt viel Sonne scheint, nicht alles verbraucht wird oder sehr viel Wind weht, wie kann denn so ein Speicherwerk aussehen?
Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Technologien, je nachdem, ob ich kurz- oder langfristig speichern will. Was gerade sehr stark am Hochlaufen ist, ist tatsächlich der Ausbau von Batteriespeichern. Also tatsächlich, das sind riesige Container, die irgendwo in der Gegend rumstehen, wo man kurzfristig, aber auch mal über Tage Strom speichern kann. Das ist das, was wir jetzt schon haben und was jetzt schon sich wirtschaftlich trägt. Auch die Stadtwerke Rostock wollen so einen Stromspeicher bauen, weil sie sagen, das hilft jetzt schon, die erneuerbaren Energien in Spitzen kurzzeitig zu speichern, zum Beispiel mal von der mittags am Tag, wenn die Sonne scheint, bis zu abends, wenn vielleicht Leute nach Hause kommen und irgendwie nochmal ihr Abendessen kochen wollen. Und natürlich muss man auch sich über Saisonalspeicher Gedanken machen, insbesondere in den Bereichen, wo wir viel Energie brauchen, zum Beispiel Wärme. Auch da gibt es Pläne, nicht nur in Rostock, sondern überhaupt, wie man Wärme über ein halbes Jahr speichern kann. Das ist noch nicht ganz so weit wie die Akkuspeicher für Strom, aber da gibt es verschiedene Technologien, je nachdem, was ich erreichen will.
Du hast eben schon erzählt, ihr wollt die erneuerbare Energie voranbringen. Das heißt, Speichermöglichkeiten hast du erwähnt, neue Windräder, sicherlich Solar, aber auch Trassen, die Energie in den Süden leiten, wo vielleicht weniger Wind weht. Des Weiteren wollt ihr auch noch das Klimageld einführen. Ihr wollt die Rückkehr zum 49-Euro-Ticket. Ihr wollt aber auch die Militärausgaben erhöhen. Wie soll das Ganze finanziert werden?
Ich glaube, auch für die Finanzierung dieser verschiedenen Projekte aus unserem Wahlprogramm gibt es verschiedene Ansätze, die kombiniert werden müssen. Das Klimageld, ganz klare grüne Forderung, hätte eigentlich diese Regierung schon umsetzen müssen, soll aus den CO2-Abgaben finanziert werden. Das heißt, die CO2-Abgaben, die CO2-Preise, die steigen. Da gibt es ja einen Pfad, der vorgezeichnet ist, der auch schon beschlossen ist. Da wird also jedes Jahr mehr Geld reinkommen und das wollen wir direkt den Bürgerinnen und Bürgern zurückgeben. Das soll ohne Antrag einfach direkt jeden Monat aufs Konto kommen. Eine andere Frage ist, wie wir den Ausbau der Infrastruktur finanzieren wollen. Das ist ja nicht nur die Leitung zum Beispiel für die erneuerbaren Energien, sondern auch Brücken, Schienen, was weiß ich. Also da sind Milliardenbeträge gefragt, je nachdem wie man fragt, zwischen 300 und 600 Milliarden. Und da sagen wir ganz klar, insbesondere für den Ausbau der Infrastruktur beziehungsweise für die Instandhaltung der Infrastruktur, das ist ja gar nicht mal so sehr der Ausbau, da müssen wir als Land Schulden aufnehmen. Das ist Infrastruktur, die wird über 30, 40, 50 Jahre genutzt, dann können wir die Kosten dafür auch über 30, 40, 50 Jahre bezahlen. Das heißt konkret, da muss die Schuldenbremse reformiert werden.
Du hast gerade die CO2-Preise genannt, damit meinst du sicherlich den Emissionshandel mit CO2-Zertifikaten. Ist das nicht eigentlich ein Papiertiger, der sich in der Realität nicht bewährt hat?
Nein, ich würde sagen, tatsächlich das krasse Gegenteil ist der Fall. Also wir haben zwei Systeme vom CO2-Handel, also vom Handel mit CO2-Zertifikaten. Einmal das europäische System und einmal noch ein nationales, was insbesondere die Bereiche Verkehr und Wärme noch umfasst. Ab 2027 soll das alles auf europäischer Ebene laufen. Und da hat sich gezeigt, dass tatsächlich dieser CO2-Handel ein starker Anreiz ist, für die Industrie insbesondere CO2 einzusparen.
Das hieß mal, dass die Preise zur Markteinführung einfach viel zu gering war, dass die jetzt alle auf ihren Zertifikaten sitzen und...
Genau, das war am Anfang auch so, aber das hat sich inzwischen geändert. Also inzwischen sind tatsächlich, also das ist ja ein rein marktwirtschaftliches Mittel, nicht, um CO2 einzusparen und deswegen ist es, wenn man das nicht mit sozialen Maßnahmen flankiert, auch nicht besonders sozial. Deswegen sagen wir, in dem Moment, wo die Preise für CO2-Zertifikate weiter steigen, und das werden sie, in dem Moment brauchen wir auch dringend das Klimageld. Also spätestens zum 01.01.2027, im Idealfall früher.
Kommen wir jetzt mal zu einem anderen Thema. Aktuell scheint das Thema Migration wahlentscheidend zu sein. Die Grünen haben sich bis dato eher vage gehalten. Was ist deine Meinung zum Thema Migration?
Also ich würde widersprechen, dass wir Grünen da bisher vage waren. Ich glaube, wir haben eine sehr klare Position. Wir setzen auf eine menschenrechtsorientierte Migrationspolitik und wir schlagen Lösungen vor, die tatsächlich auch Probleme lösen. Also wenn, was wir aktuell in einer Debatte sehen, sind, dass ja Lösungen vorgeschlagen oder Scheinlösungen vorgeschlagen werden, insbesondere von der CDU, die das Thema gerade wieder sehr stark macht, die keines der angesprochenen Probleme wirklich lösen. Nicht? Also wir haben eine Situation damit, dass insbesondere psychisch kranke Geflüchtete in Deutschland schlecht betreut werden. Und denen hilft es aber überhaupt nicht, wenn die Grenzen dicht gemacht werden. Ganz im Gegenteil, wenn wir jetzt in Deutschland als Alleingang in Europa die Grenzen dicht machen, dann führt das zu Problemen an ganz vielen anderen Stellen, die so aber nicht gesehen werden. Wir Grüne sagen, wir brauchen eine Flüchtlingspolitik, die sozusagen die Menschen in den Mittelpunkt stellt. Da muss man auch sagen, das ist in der letzten Koalition nicht immer gut gelungen. Nicht? Also was wir da mit beschlossen haben, gerade im Bereich dieses gemeinsamen europäischen Asylsystems, GEAS. Das ist nicht gut. Ich würde mir wünschen, dass es da nochmal eine Änderung gibt. Trotzdem ist klar, wir brauchen, wenn überhaupt, dann europäische Lösungen und keine nationalen Alleingänge.
Ja, europäische Lösungen sind ja immer die Lösungen, die am längsten dauern, finde ich. Und haben nicht auch andere Nachbarländer genau diesen gleichen Weg eingeschlagen, indem sie die Asylpolitik verschärfen und die Grenzen dicht machen?
Weil andere einen Fehler machen, muss man ihn ja nicht mitmachen. Nicht? Also die Idee, dass man Migration verhindern könnte oder begrenzen könnte, indem man die Grenzen dicht macht, das hat sich ja historisch schon so oft gezeigt, dass es einfach nicht funktioniert. Sondern wir brauchen eine europäische Lösung und das heißt auch, wir müssen als Deutsche bereit sein, mit unseren europäischen Partnern darüber zu reden, was funktioniert und was nicht. Und was jetzt aktuell gerade passiert, dass nachdem wir eine europäische Lösung beschlossen haben, so kritisch, die ich in manchen Punkten auch sehe, dass man jetzt, bevor man überhaupt sieht, ob denn diese Veränderungen etwas bringen, dass man jetzt schon sagt, jetzt müssen wir aber noch viel weitergehen und irgendwie eigene deutsche Lösungen machen und die Grenzen dicht machen und Leute in Abschiebehaft nehmen, die nichts falsch gemacht haben, außer dass sie sich sozusagen an einem Ort aufhalten, an dem sie sich nach deutschem Recht nicht aufhalten dürfen, das halte ich für falsch. Ich glaube, das zerstört nicht nur die Europäische Union, sondern das ist auch eine Riesengefahr für die deutsche Wirtschaft, wenn man sich mal anguckt, also insbesondere die ganzen Transportunternehmen sagt, jetzt Grenzen schließen, das würde wieder zu kilometerlangen Staus führen, das können wir uns eigentlich nicht leisten.
Wenn wir noch beim Thema Migration bleiben, dann finde ich, mal über Dublin II zu sprechen, das heißt ja kurz zusammengefasst, dass Geflüchtete dort Asyl beantragen müssen, dort bleiben müssen, in dem Land, in dem sie zuerst in die EU gekommen sind. Das hat sich ja in der Realität scheinbar auch nicht bewährt. Also wie kann dort eine Lösung aussehen, Dublin II zu reformieren?
Also die Schwierigkeit ist tatsächlich, dass es manche Länder in Europa gibt, auch nicht alle, aber es gibt Länder, die sich tatsächlich schwer damit tun, Menschen, die bei ihnen zuerst Asyl beantragt haben, in dem Moment, wo festgestellt wird, sie sind jetzt noch in einem zweiten Land, zum Beispiel in Deutschland, und beantragen da nochmal Asyl, dann wieder zurückzunehmen. Das wäre sozusagen ja Inhalt der bisherigen Regelung. Weil diese bisherige Regelung nicht geklappt hat, gibt es jetzt eben dieses neue europäische System, dieses gemeinsame europäische Asylsystem, wo schon versucht wird, darauf Rücksicht zu nehmen. Ob das jetzt gelingt oder nicht, müssen wir erst mal sehen. Und ich glaube, bevor wir nicht das, was wir einmal beschlossen wurden, ausprobiert haben, sollten wir nicht sagen, jetzt müssen wir aber noch was machen. Das ist Aktionismus auf dem Rücken von Menschen, die eh schon alles verloren haben. Das halte ich für falsch.
Wie könnte denn aus deiner Sicht oder aus grünen Sicht eine vernünftige Einwanderungspolitik sein? Denn wenn man realistisch ist, muss man ja sehen, dass jetzt schon viele Migranten bei uns arbeiten machen. Da sind auch viele Geflüchtete darunter, die ja sonst hier keine mehr macht.
Genau, ich glaube, für eine vernünftige Politik, da geht es nicht nur um Einwanderungspolitik, sondern es geht auch darum, wie wir mit den Leuten umgehen, die bei uns schon da sind, nicht? Und was ich persönlich nicht gut finde, ist zu sagen, wir machen nur Fachkräfteeinwanderung, weil wir haben internationale Migrationsbewegung und wir müssen es schaffen, mit den Leuten, die zu uns kommen, die hier vernünftig zu integrieren. Also das Beispiel jetzt von Leuten, die hier den Flur wischen, ist das eine. Ich war am Montag in Neubrandenburg im Klinikum. Die haben gesagt, die haben 46 verschiedene Nationen, die bei ihnen arbeiten. Und zwar auch im Facharztbereich und in der Pflege, also in allen verschiedenen Bereichen. Wenn wir hier eine gesellschaftliche Stimmung erzeugen, die dazu führen, dass die Leute sich bei uns nicht mehr wohlfühlen, dann sind zuerst die weg, die mobil sind. Und das sind die Leute, die gut ausgebildet sind, und davon gibt es einige. Aber natürlich trifft es alle anderen auch. Ich persönlich glaube, wir sollten versuchen, die Menschen, die hier sind, bei uns zu integrieren und hier sozusagen eine Möglichkeit zu geben, denen, dass sie sich hier eine Zukunft aufbauen können. Weil wir brauchen die Leute. Wir sind ein immer älter werdendes Land. Wir haben Riesenprobleme, in Zukunft die Rente zu finanzieren. Das sind alles jetzt wirtschaftliche Argumente. Deswegen ist das sozusagen eigentlich nicht mein Hauptpunkt. Aber ich glaube, bei der Frage, was ist aus gesamtgesellschaftlicher Sicht der richtige Umgang damit, ist es nicht mehr Abschiebung, sondern eher mehr Integration.
Kommen wir mal zurück zu einem eurer Kernthemen, der menschengemachte Klimawandel. Dass es den gibt, ist ja bewiesen. Da habt ihr ja die Wissenschaft auf eurer Seite, denn es wird keinen seriösen Wissenschaftler, Wissenschaftlerin geben, die noch den Klimawandel leugnet. Man selber kann es ja auch sehen an den Extremwetterereignissen wie Starkregen, Überflutungen oder Dürren. Trotzdem spielt das aktuell keine Rolle im Wahlkampf und ihr als Grüne könnt mit diesem Thema auch nicht besonders gut punkten. Woran liegt das?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass aktuell vor allem Themen medial und gesetzt werden und von den anderen Parteien, die wissen, dass sie zum Bereich Klimawandel einfach kein Konzept haben. Nicht? Also ich habe auf Podien gestanden, wo die AfD-Vertreter regelmäßig leugnen, dass der Klimawandel menschengemacht ist, obwohl die Wissenschaft sich da eigentlich einig ist. Wir haben erlebt, dass wir in den letzten Jahren im Bereich Klimaschutz in Deutschland tatsächlich vorangekommen sind. Und das ist insbesondere der Ausbau der erneuerbaren Energien, aber auch zum Beispiel, dass wir es geschafft haben, endlich Gelder von der Straße zur Schiene hinzubekommen, um jetzt bei der Bahn endlich mal vernünftig zu investieren, und sodass zumindest die Infrastruktur nicht weiter verkommt. Das führt natürlich dazu, dass die Menschen sich in einigen Bereichen umstellen müssen. Und das sorgt für Widerstände. Das macht es damit nicht falsch. Aber ich würde zustimmen, dass das Thema im Moment nicht so groß ist, wie es eigentlich sein müsste. Ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, dass Menschen auch einfach nicht mehr hören wollen, wie schlimm die Lage ist.
Kann es nicht auch an eurer Kommunikation liegen? Wie könnte man das verbessern? Vielleicht müsst ihr mehr aufmerksamkeitsheischend sein, oder wäre das der falsche Weg?
Ich glaube, dass Angst kein guter Treiber für Politik ist. Also wir sehen gerade, wie andere Parteien das versuchen. Aber ich glaube, dass es uns langfristig als Gesellschaft nicht gut tut, mit Angst Politik zu machen. Deswegen weiß ich nicht, ob man da sozusagen noch mehr Aufmerksamkeit heischend agieren könnte. Wir sehen aber auch, dass es inzwischen immer mehr Wissenschaftlerinnen gibt, die ja quasi daran verzweifeln, dass sie sagen, Leute, wir erzählen euch seit Jahren, wir haben da ein Riesenproblem, es wird immer schlimmer und die Politik reagiert nicht. Und da muss man sich schon die Frage stellen, warum das nicht so ist. Ich glaube, dass wir als Bündnis 90 Die Grünen da eigentlich relativ klar sind in unserer Positionierung. Und das ist eine Frage, die aus meiner Sicht eher an andere Parteien gehen muss. Also wenn man von der CDU immer wieder hört, naja, Klimawandel hin und her, morgen wird schon die Welt nicht untergehen, dann muss man sagen, es gibt Regionen in dieser Welt, da ist sie schon untergegangen oder da geht sie heute unter. Nicht? Also da vernichten wir gerade die Lebensgrundlage für Menschen, auch mit unserem Lebensstil. Die Dringlichkeit ist, glaube ich, da. Dass die anderen Parteien da gerade keine Konzepte haben oder keine ernstzunehmenden Konzepte, das ist eine andere Sache.
Vielleicht solltet ihr auch mehr eure Erfolge betonen, weil der Ausbau der erneuerbaren Energien ist ja ein großer Erfolg.
Genau, die letzten 20 Jahre ist da viel passiert, aber auch die letzten 3 Jahre. Nicht? Als die Legislaturperiode begonnen haben, hatten wir im Strommix in Deutschland 40% Erneuerbare, jetzt sind wir bei 60. Also da ist wirklich viel passiert. Natürlich haben wir noch andere Bereiche sozusagen, also es ist nicht nur Strom. Ich glaube, Strom ist das Erste, weil wir da vom Verbrennen der Fossilen wegkommen müssen und da sind wir auf einem guten Weg, der auch weitergehen muss. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass wir in den letzten Jahren auch andere Probleme zu meistern hatten, die auch, wie ich zumindest finde, von der Bundesebene gar nicht schlecht gemeistert wurden. Also dass wir von jetzt auf gleich quasi aus dieser Abhängigkeit von russischem Gas raus mussten und von russischem Öl und dass wir das geschafft haben, ohne dass es wirklich große gesellschaftliche Verwerfung gegeben hat und ohne dass unsere Industrie völlig am Boden liegt. Ich glaube, das ist ein Riesenerfolg. Das ist ein Erfolg und den, glaube ich, können wir auch so kommunizieren. Tatsächlich sind aber nicht alle damit zufrieden.
Ein Problem fand ich in eurer Kommunikation war auch das Heizungsgesetz, was vor 2 Jahren beschlossen wurde. Was stimmt da mit der Kommunikation nicht? Weil die Idee war ja gar nicht so schlecht.
Zum Heizungsgesetz muss man, glaube ich, sagen, dass das zu einem Zeitpunkt problematisiert wurde, als es noch nicht in dem fertigen Zustand war. Nicht? Also wir wissen inzwischen aus den Diskussionen, dass das Gesetz in der Form, wie es veröffentlicht wurde, nie veröffentlicht werden sollte. Das war einfach noch nicht fertig. Insbesondere die Unterstützung, die es jetzt gibt, zum Beispiel zum Austausch von Heizungen, die war damals noch nicht drin, auch weil unsere Koalitionspartner SPD und FDP das nicht in dem Umfang fördern wollten. Und dann wurde ein Diskussionsentwurf veröffentlicht, der ja weit weg von dem ist, was das Gesetz am Ende geworden ist. Wir haben jetzt ein sehr gutes Gesetz, das Leuten bis zu 70% der Kosten für den Austausch ihrer Heizungen refinanziert, wenn sie bereit sind, von einer fossilen auf eine nicht fossile Heizung zu gehen. Damals, würde ich so sagen, war das ganz klar eine Kampagne, wo man auch gucken kann, wer dahinter steht und wer das mit finanziert hat und wer das groß gemacht hat. Insbesondere sind das Interessen, also nicht nur unsere politischen Konkurrenten, will ich mal sagen, sondern natürlich haben wir auch Leute, die daran interessiert sind, möglichst lange Geld mit fossiler Energie zu verdienen. Und denen ist natürlich ein Gesetz, was einen schnelleren Ausstieg aus den Fossilen ermöglicht, ein Dorn im Auge.
Okay, also die Großkonzerne aus Öl und Kohle und Atomkraft?
Nein, ich glaube, pauschal auf Großkonzerne zu schimpfen, ja, ist falsch. Aber natürlich gibt es Menschen, die ihr Geld mit fossilen Energien verdienen und das noch möglichst viele Jahre tun wollen. Nicht? Also da gibt es ja auch einiges an Literatur drüber geschrieben worden. Ich will jetzt niemanden persönlich irgendwie vorwerfen, dass er oder sie daran beteiligt war. Aber es gibt Kampagnen, um den Ausbau der Erneuerbaren zu stoppen und auch um weiter und länger fossile Energien zu verbrennen. Und ich glaube, das zu erzählen ist erstmal auch nicht falsch, weil man muss sich dessen bewusst sein, dass man natürlich, wenn man für eine andere Welt kämpft, dass man auch auf Widerstände trifft.
Wenn wir jetzt so ein bisschen bei dem Heizungsgesetz bleiben, da schlug euch ja auch eine Welle, würde ich mal sagen, des Hasses entgegen, nicht nur von den Nazis oder von Rechten wie der AfD. Auch Söder hat sich ja klar euch als Feind ausgesucht von der CSU, aber auch ganz normale Leute fanden euch schlecht und haben gesagt, die Grünen, das geht gar nicht. Wie kommt denn dieser ganze Hass zustande? Kannst du dir das erklären?
Also ich glaube, ein Großteil dessen ist tatsächlich ein Ergebnis von Miss- und Fehlinformationen. Ich glaube, zu Söder muss ich nicht viel sagen. Der wechselt ja alle halbe Jahre seine Position, je nachdem, wovon er sich gerade Vorteile entspricht. Aus meiner Sicht ist ja ein Problem nicht nur für die CDU, die mit der CSU zusammen Wahlkampf machen muss, sondern auch für viele andere auch. was man gesehen hat, gerade in der Debatte um das Gebäudeenergiegesetz, ist, dass wirklich ja Unwahrheiten verbreitet wurden, nicht? Es war nie der Plan, dass funktionierende Heizungen irgendwie rausgerissen werden. Und natürlich kann man gerade in einem Stadion, wo Gesetze noch nicht klar sind, wo sie sozusagen noch nicht fertig sind, da kann man alles Mögliche behaupten, ohne dass es möglich wäre, was anderes zu kommunizieren, weil einfach das Endergebnis noch gar nicht klar ist. Und das wurde gemacht, da wurden uns grünen Dingen unterstellt, die aus meiner Sicht völliger Unsinn sind. Und das führt dann auch dazu, dass Leute meinen, wir würden ihnen Böses wollen.
Kommen wir mal zurück zur Wahl, die findet ja bald statt. Die Regierungsbildung könnte ja nach dieser Wahl relativ schwierig werden. Es gibt keinen, sag ich mal, eindeutigen Sieger. Die CDU liegt jetzt vorne, AfD auch, aber mit denen will ja niemand koalieren. Und ihr seid auch gar nicht mal so schlecht mit dabei. Aktuell steht ihr bei 15%. Das heißt, eine Regierungsbildung ohne die Grünen wird schwierig. Aber natürlich auch ohne CDU, weil die meisten Stimmen hat. Und die CDU möchte zum Beispiel Atomkraft wieder einführen, zum Beispiel mit sogenannten Mini-Atomkraftwerken. Und auch in der Migration haben sie eine ganz andere Meinung als ihr. Inwieweit werdet ihr denn Kompromisse machen, um an der Regierung teilzunehmen, mit der CDU zu koalieren? Wo ist denn eure rote Linie?
Also zum einen sind es ja noch ein paar Tage hin bis zur Wahl und wir müssen gucken, was bis dann passiert. Ich glaube, dass man unter Demokraten immer miteinander reden muss und man sollte nicht schon vor Verhandlungen irgendwie rote Linien aufbauen. Was man zum Thema Atomkraftwerke sagen kann, ich glaube auch mit einer CDU-geführten Bundesregierung, selbst wenn es aus welchen Gründen auch immer für Schwarz-Gelb irgendwie reichen sollte und die FDP nochmal in den Bundestag kommt, wovon ich nicht ausgehe, selbst dann werden in Deutschland keine neuen Atomkraftwerke gebaut. Das, allen, die sich damit beschäftigen, ist das eigentlich klar. Die CDU geht damit so ein bisschen auf Stimmenfang, aber bei den unklaren Finanzierungskosten, bei den Unsicherheiten über die Bauzeit, der Zug ist in Deutschland einfach abgefahren und eigentlich weiß das auch die CDU. Also da, glaube ich, müssen wir gar nicht drüber reden. Da wird was an die Wand gemalt, was nicht passieren wird. Anders ist es natürlich im Bereich der Migration. Und da hat sich ja auch ganz klar gezeigt, dass die CDU anscheinend nicht bereit ist, mit anderen demokratischen Parteien zu reden, um Kompromisse zu finden. Die Abstimmung, die wir in der Sitzungswoche im Januar im Bundestag erlebt haben, wo die CDU mit Hilfe von AfD-Stimmen einen Antrag durchgebracht hat, der praktisch überhaupt nichts verändert, die zeigt, dass die CDU bei gewissen Themen nicht zu Kompromissen bereit ist und eher versucht, über Erpressung andere dazu zu kriegen, ihren Positionen zuzustimmen. Das wird aber insbesondere im Bereich der Migrationspolitik von uns nicht passieren.
Kommen wir nochmal zu dir persönlich zurück. Wie setzt du denn grüne Politik in deinem Leben um? Hast du ein Elektro-SUV?
Nein, ich habe überhaupt kein Auto, nicht? Also ich glaube, auch da muss man zwei Dinge voneinander trennen, nicht? Also wir machen ja grüne Politik oder ich mache grüne Politik, weil ich glaube, dass sich die Gesellschaft so verändern muss, dass es für alle möglich ist, ein Leben zu führen, wo man, naja, sagen wir mal, einen CO2-Ausstoß netto null hat, nicht? Aktuell ist es noch nicht möglich, deswegen muss die Politik da auch noch Leitlinien setzen und den Rahmen setzen, damit das möglich ist. Für mich persönlich, wie gesagt, ich habe kein Auto, ich fahre in Rostock viel Fahrrad, ich miete manchmal auch Autos, wenn ich mal eins brauche, nicht? Also sowohl hier per Carsharing als auch bei Mietwagen bin ich tatsächlich regelmäßig Kunde, weil ich ab und zu doch mal ein Auto brauche. Es gibt nichts Entspannteres als Carsharing in der KTV, wo man keinen Parkplatz suchen muss. Also das ist tatsächlich ein Gewinn an Lebensqualität, wie ich glaube. Und natürlich versuche ich das, was empfohlen wird für ein ökologisches Leben, umzusetzen, nicht? Also viel Fahrrad fahren, wenig Fleisch essen. Ich glaube, ich bin noch nie in meinem Leben irgendwie in den Urlaub geflogen, nicht? Also ab und zu gibt es mal Dienstreisen. Also jetzt in den letzten Jahren auch nicht mehr, aber früher bin ich ab und zu mal dienstlich irgendwie geflogen. Aber inzwischen versuche ich eigentlich alles innereuropäisch mit der Bahn zu machen. Ich glaube, man kann persönlich viel tun, um CO2 zu vermeiden, aber eigentlich ist es eine politische Aufgabe und ich gehöre da nicht zu der Fraktion, die versucht, Leute individuell zu beschämen, wenn sie doch mal einen Döner essen oder irgendwie ein Bier aus der Dose trinken.
Ja, dann vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne. Es war mir eine Freude.